Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin.
So, liebe Leute, heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast in meinem Podcast Business-Tipps für Hörakustiker – Freude am Erfolg. Und zwar darf ich begrüßen Professor Dr. Thomas Drüjen. Thomas, erstmal herzlich willkommen.
Veronika, ich freue mich. Dankeschön.
Ja, ich freue mich auch. Ich stelle dich erstmal kurz vor und dann gebe ich natürlich den Staffelstab an dich. Also, Thomas ist Begründer des IZZ, Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien, sowie Erfinder des Zukunftskompasses. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Ebenso ist er Präsident der Optadata Zukunftsstiftung in Essen mit dem Fokus auf Gesundheitswesen und Gesundheitsfachberufe. Die Optadata Zukunftsstiftung ist ein gemeinnütziges Unternehmen für Zukunftsnavigation, Wegbereiter der mentalen Transformation im digitalen Zeitalter, und es werden Instrumente und Methoden erforscht und entwickelt, um Zukunftsfähigkeiten zu analysieren und zu trainieren. Das alleine ist schon wahnsinnig viel. Zusätzlich ist Thomas als Top-Speaker, Wissenschaftler, Autor, Manager und Publizist unterwegs. Er ist ordentlicher Universitätsprofessor in den Bereichen Alters- und Generationssoziologie, Zukunftspsychologie, Vermögenspsychologie, Gesundheitsmanagement und Familienunternehmen. Er gilt als einer der renommiertesten Vermögensforscher Europas. Seit über 20 Jahren ist Thomas medial präsent. Meine Güte, das hört gar nicht auf die Liste, lieber Thomas.
Ich bin ganz rot. Ein Glück, dass keiner sieht, Veronika.
Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir uns begegnet sind und dass du heute deine Zeit investierst für meinen Podcast. Es wird ja noch mehr kommen. Und ich darf dich jetzt einfach bitten, erzähl doch ein bisschen mehr über dich, dass die Zuhörenden auch wissen, mit wem haben wir es hier als Mensch zu tun. Die Positionen sind ja schon mal super, super toll. Lieber Thomas, bitte.
Ja, als Mensch bin ich geprägt dadurch, dass ich mit Eltern und Großeltern aufgewachsen bin. Mhm. In einem Haus. Mein Vater war Generalvertreter damals einer Brauerei. Also ich bin bodenständig sozusagen auch mit Bier und anderen Dingen aufgewachsen. Aber mehr oder weniger so ein kleiner Unternehmerhaushalt. Insofern war schon die Prägung, gerade über meine Mutter, sage ich mal, preußische Disziplin. Ja? Disziplin, ja. Umsetzen, machen, das waren die Tugenden. Mein Vater war ursprünglich ein Schöngeist, ehe er dann meine Mutter kennenlernte. Der hat auch Schauspiel gemacht, etc. Also Eltern haben zwei Seelen in meine Brust gelegt. Ja. Einmal die klare, planvolle und stringente, und einmal auch, sage ich mal, die wissenschaftliche Neigung zu Fantasie und neuen Themen. Ja. Dass wir zusammen mit Großeltern aufgewachsen sind, hat mir sehr früh das Thema Altern und das Verhältnis der Generationen untereinander nahegebracht, woraus dann auch einer der Bereiche entstanden ist, die ich wissenschaftlich mein Leben verfolgt habe, nämlich demografischer Wandel. Wie ist das Verhältnis der Generationen untereinander? Ansonsten bin ich viel unterwegs gewesen, ein neugieriges Kind. Ich habe in Indien gelebt, in Sri Lanka, in Amerika. Ich habe Monate in Afrika verbracht und auch in anderen Ländern und habe eins für mein Leben gelernt, dass wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus, egal wo. Ja. Und insofern muss ich sagen, sage ich ein bisschen, das meine ich nicht angeberisch, aber ich fühle mich als Weltbürger. Ich komme in jeder Kultur zurecht und kann auch mit allen Kulturen. Ja. Auch wenn das natürlich ein weites Feld ist, gerade was uns jetzt gerade in Deutschland betrifft. Also das vielleicht ein bisschen zu mir als Mensch, wie soll ich mal sagen, down to earth, ja, gesunder Menschenverstand, das ist für mich die wichtigste Kraft.
Ja, und das ist ja ganz besonders schön, dass wir das auch hören dürfen, wenn man so viel unterwegs ist, wenn man in so vielen Kulturen unterwegs ist, aber auch natürlich reist und auch im Geiste reist. Das hört sich ja auch für mich so an. Und dann ist es umso schöner, wenn man dann für sich sagen kann und das auch im Außen, so habe ich dich auch erlebt in unseren Kontakten bisher, völlig bodenständig, Wir haben auch gleich entschieden, dass wir per Du sind, was ich sympathisch finde. Also ich mache jetzt hier nicht Professor, Doktor.
Um Gottes Willen.
Der Titel ist da, aber finde ich ganz schön. Sag mal, und du lebst jetzt, glaube ich, in Essen? Bist du nicht auch erst im Münsterland aufgewachsen? Ich glaube, wir haben da auch eine Verbindung, oder?
Ja, also vielleicht noch eins, weil du sagtest, viel Reisen. 80% der Reisen waren dann schon beruflich bedingt. Ja?
Ja.
Also es war jetzt nicht so sehr touristisch, weil ich habe ein Problem. Ich beschäftige mich gerne. Ja? Ich will nicht immer sagen Arbeit. Ja, aber so waren das keine touristischen Reisen, sondern das meiste ist beruflich orientiert. Mein Lebensmittelpunkt, ich bin geboren in Süchteln, lebe seit Jahrzehnten in Düsseldorf, immer noch. Habe zwar in Münster studiert vorher, habe auch viele Jahre da gelebt, bin aber jetzt seit 20 Jahren an der Sigmund-Freud-Universität in Wien, war vorher an der Uni in Münster tatsächlich, war aber zwischendurch auch an anderen Universitäten in Berlin. Ich war in der Universität in Marrakesch. Ich habe in Colombo was gemacht. Ich war lange in Budapest. Also ich will das jetzt nicht alles aufzählen. In Essen wohne ich nicht, aber in Essen ist mein Büro, weil ich ja jetzt seit 2 Jahren Präsident der Optadata Zukunftsstiftung bin. Und die Optadata, wie die viele wissen werden, ist in Essen. Und insofern ist das auch jetzt, da bin ich auch gerade in meinem Büro.
Ja, sehr schön. Und da haben wir diverse Verbindungen. Ich habe ja früher bei Karstadt gearbeitet, da war Essen die Zentrale.
Genau.
Ich habe 2 Jahre in Münster gelebt. Das müssen wir dann ein anderes Mal nochmal auseinanderfallen. Wir sind uns schon begegnet auf dem Fahrrad am Aasee oder so.
Ja, da habe ich auch gewohnt mal als Student am Aasee.
Weil wir ja eine Generation
sind. Habichhoffstraße. Genau, fällt es mir wieder ein.
Ja, Wahnsinn. Ja, hört sich wirklich spannend an. Wien habe ich auch ein Herz übrigens. Ich finde Wien super schöne Stadt, super toll, die Menschen dort und so, andere Mentalität. Ja, lass uns mal ein bisschen zum Thema kommen. Danke für den Einblick in dein privates Leben. Es gibt ja kein privates und berufliches, meiner Meinung nach. Ich bin auch gerne am Arbeiten zum Beispiel. Und ich empfinde Arbeit auch überhaupt nicht als Belastung. So, im Gegenteil, es ist ein Flow für mich. Und das ist auch manchmal in Verbindung mit halbwegs mit privaten Sachen. Das kann man oft gar nicht so trennen, oder? Wie siehst du das?
Ganz genau so. Aber man muss natürlich sich bewusst sein, dass das ein Privileg ist.
Ja.
Weil ich kenne viele Leute, die unter der Arbeit leiden, die sich gar nicht so wohl fühlen. Und wenn man denen sagt, ja, du musst Privatsphäre und Arbeit verbinden, dann denken die, man hätte sie nicht mehr alle. Ja,
also ja, das stimmt.
Es kommt immer darauf an, wer was sagt, in welchem Alter, in welcher sozialen Umgebung und so weiter. Man kann nichts generalisieren. Wir haben vielleicht das Glück, dass Arbeit und Freizeit so miteinander zu verbinden sind. Das ist sicherlich toll. Ich glaube aber, dass es durch die künstliche Intelligenz, da kommen wir gleich zu, in Zukunft stärker so werden kann, dass man seine Zeit besser einteilen kann.
Genau. Und es ist ja auch ein Glück, wenn man seine Berufung gefunden hat. Beruf kommt von Berufung, wenn man nicht einfach einen Job macht. Und das spürt man dann. Und da hat vielleicht nicht jeder das Glück. Wir haben das Glück. Und deshalb möchte ich jetzt übergehen zu dem Thema. Du hast ein Buch aktuell herausgegeben. Das Buch heißt Aus der Zukunft lernen. Und du hast es gemeinsam mit Valeska Mangel, eine deutsch-mazedonische Zukunftsforscherin, herausgegeben. Gib uns doch mal einen Blick in das Buch. Worum geht es in dem Buch? Und was ist der Impuls? Warum habt ihr das Buch so geschrieben? Auch mit dem Titel.
Ja. Also das Buch hat, die Valeska war 5 Jahre lang meine Assistentin und sie kommt aus dem Design-Thinking-Bereich. Leider ist sie jetzt weitergezogen, kann ich aber verstehen. Sie lebt in London und macht jetzt ihre Promotion.
Ja.
Dieses Buch hat 2 Elemente. Einmal meine Philosophie, da gehe ich gleich drauf ein, Zukunftspsychologie, Konkretik. Und sie hat aber versucht, innerhalb des Buches einen Workshop zu entwickeln, den wir auch umsetzen, wie man lernen kann und es sich selbst beibringen kann mit den Herausforderungen der Gegenwart. Mehr Technologie als jemals zuvor, mehr Veränderungen und schnellere Veränderungen. Wir haben Corona, dann kommt ein Krieg oder viele und so weiter. Also ich glaube, wir haben eine Situation, glaube ich nicht, sondern weiß ich hundertprozentig, die psychisch fordernder ist als alles, was vorher war.
Ja,
für den Einzelnen. Warum sage ich das und warum kann ich das behaupten? Weil wir mit unserer Sigmund-Freud-Universität auch in Wien die größte Ambulanz haben, psychische Ambulanz, und dann natürlich auch in den letzten Jahren sehr deutlich sehen können, dass psychische Erkrankungen ansteigen Das wird auch von der AOK und anderen Kassen eindeutig bestätigt. So haben wir das Buch gemacht. Es fußt auf meiner Philosophie. Aus der Zukunft lernen heißt, wir sehen deutlich, dass die Zukunft viel schneller und viel früher bekannt ist, als wir uns danach richten. Heißt, eins unserer großen Themen seit 60, 70 Jahren ist der demografische Wandel. Weil wir wissen ja, wie alt die Leute in 50 Jahren sein werden. Das wussten die Leute auch schon im Jahre 1960. Ja, dass wir beide und wie alt wir sein werden und so weiter.
Und so. In der Schule, um das zu unterstützen, Thomas, in der Schule haben wir schon diesen Tannenbaum uns angeguckt in den 70er, 80er Jahren und so. Und dass jetzt die Menschen jetzt überrascht sind teilweise, das ist, oh Gott, wenig Arbeitskräfte und so, das ist ja erstaunlich, weil das weiß man tatsächlich seit 60 Jahren oder länger, ne?
Absolut. Wunderbar. Mhm. So, und das wissen ganz viele von uns, zumindest jetzt mal, sage ich mal, alle Babyboomerinnen und Babyboomer, und wir reden jetzt schon mal von 30 Millionen Menschen über 60. Also wir reden von einer unfassbaren gesellschaftlichen Veränderung, ja, die wir schon weit vorher erkennen konnten, aber Politik und viele andere, denen unser Schicksal auch anvertraut ist, haben offensichtlich viel zu spät reagiert. Oder reagieren immer noch zu spät. Darauf wollte ich mit dem Titel Aus der Zukunft lernen hinweisen. Das nächste große gesellschaftliche Thema ist Ökologie. Ja, junge Leute für die Zukunft. Ja, das ökologische Thema, die Grünen-Partei verdankt sich diese Überlegung. Alles Jahrzehnte alt, 50 Jahre alt. Ach so. Gleiche Phänomen. Wir laufen den Dingen hinterher. Und so könnte man jetzt durch alles gehen. Durch Putin, Ukraine, der Konflikt zwischen Israel. Wir können durch unsere Krankenhauslandschaft gehen. Wir können auf die Pflegethematik gehen, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Alle Themen kennen wir seit Jahren oder seit Jahrzehnten.
Und das ist die kommen tatsächlich nicht überraschend. Und man denkt, man wundert sich immer auch als Bürger und denkt die Nachrichten, ja, was erzählen die mir? Das weiß ich seit 30, 40 Jahren, also wenn man bewusst durchs Leben geht, ne? Oder?
Absolut. Und ich finde das langsam unaushaltbar. Ja. Ja. Und deshalb habe ich das propagiert und die Valeska hat versucht, das pragmatisch umzusetzen. Wie kann man für sich selbst trainieren, mit der Zukunft besser umzugehen? Ich sag mal, nimm mal vorweg, das ist gar nicht schwierig. Ja, man muss einfach für sich selber ein paar Fragen stellen. Wo will ich in 10 Jahren leben? Ja, wie will ich in 10 Jahren leben? Und so weiter und so fort. Also den Zukunftskompass, den haben wir ja vielleicht an einer anderen Stelle noch.
Ja, genau.
Aber das Entscheidende ist, dass man für sich selbst heutzutage die Zeichen der Zeit früher wahrnehmen muss, ja, als es offenbar die Gesellschaft teilweise und auch die Medien vermitteln. Nehmen wir die künstliche Intelligenz. Die erste große Konferenz zu diesem Thema war 1956.
Der Wahnsinn.
Ja, und heute tun wir so, als sei das die letzte Erfindung. Ja, das hat sich ja alles. Überraschung. Ja. Und diesem Ding müssen wir entgegentreten. Und deshalb müssen wir unseren Kopf und unser Herz trainieren, mit Schnelligkeit und Veränderung umzugehen. Noch eine Grundlage war für dieses Buch wichtig. Wir haben im Jahre 2018 mit unserem Institut für Zukunftspsychologie schon im Auftrag der Politik, aber auch eines großen DAX-Konzerns, eine Studie gemacht über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen. Ja. Ja, die ultimative Herausforderung, das kann man überall noch sehen, erwerben oder mittlerweile gibt es auch viele Ausschnitte aus dem Buch. Und da haben wir eindeutig gesehen, wir deutschen Männer, Frauen aller Altersklassen, wir haben aufgrund der Entwicklung nach dem Krieg ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Denkart entwickelt, die uns ja unfassbar weit gebracht hat. Ja.
Ja.
Also wir sind ja an die Spitze der Welt sind wir dann gekommen. Mhm. Aber dahinter stand folgendes Prinzip. Wir legten großen Wert auf Sicherheit. Wir wollten totale Planbarkeit. Wir wollen keine Überraschungen erleben, ja, und wir wollten idealerweise auch irgendwie keinen Krieg mehr, ja, anzetteln oder beteiligt sein, ja. Diese vier Dimensionen haben uns alle, die meisten Generationen, geprägt und deshalb sind wir innerlich sozusagen wirklich auf Klarheit gebürstet, auf Sicherheit gebürstet. Ja? Mhm. Und das war ja 30, 40 Jahre hoch erfolgreich. Aber ja. durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz verändern sich seit 20, 25 Jahren unsere Umstände permanent. Die Welt ist nicht mehr wiederzuerkennen. Politisch stimmt, ja. nicht. Ja, Europa, die Gewichte haben sich verschoben. Wir haben nicht nur jetzt Russland und Amerika, wir haben plötzlich China, Indien als Player, der asiatische Raum. Und all das hat unsere Wirklichkeit total verändert. Und natürlich die digitale Sichtbarkeit. Jede Info, wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt in der Welt, kriegen wir mit.
Ja.
Und das erhöht den Druck in unserer Psyche. Mensch, wie soll ich mir das alles, wie soll ich damit fertig werden? Ja. Und,
ja.
und deshalb brauchen wir ein verändertes Mindset. Und um das zu erforschen, haben wir 2015 eine neue Wissenschaft etabliert, die heißt Zukunftspsychologie.
Toll. Ja,
und das, diese kleine Geschichte und so steht in dem Buch Aus der Zukunft lernen drin.
Und Thomas, du hast ja auch in dem Buch unter anderem, sagst du, trefft ihr die Aussage, wir ticken, wie wir uns fühlen, das ist nicht neu, das ist klar, wir agieren enorm viel mit unserem Unterbewussten oder Unbewussten und der emotionalen Unterwelt. Und du sagst auch,
Innenwelt.
Veronika. Innenwelt, ah, ja. Unterwelt, Innenwelt, oh guck ja. mal, das ist schon wieder eine freudsche Fehlleistung. Innenwelt, danke. Unterwelt ist auch speziell. Und du sagst.
Ja, bei manchen ist es auch die Unterwelt, ja.
Also Innenwelt. Und du sagst auch, unsere Zukunft entsteht im Gehirn. Kannst du dazu nochmal vielleicht ein paar Impulse geben, wie du das siehst und wie man auch damit agieren kann?
Ja. Also ich komme ja jetzt seit über zwei Jahrzehnten bin ich in der Sigmund Freud Universität, Privatuniversität und dementsprechend in der Welt dieser Lehre. Ja, und Freud hat uns ja das große Geschenk gemacht, dass er das Unbewusste durch Psychoanalyse überhaupt erst freigelegt hat. Ja.
ja.
Das, an das wir uns erinnern, das, was wir wollen, ist ja nur eine Möglichkeit. Das sind ja nicht zwingend wir, ja, sondern über unser ganzes Leben machen wir Erfahrungen. Die fangen ja schon an im Bauch der Mutter. Ja? Und alle Dinge, die wir spüren, alles, was wir hören, was wir im Augenwinkel mitbekommen, all das geht in unsere persönliche Bibliothek ein. Das, was wir erinnern und das, was wir meinen, ist ja nur sozusagen der Aspekt, den wir für unsere Persönlichkeit halten. Ich hoffe nicht, dass das zu kompliziert ist. Ja? Wir sind also in gewisser Weise, wir interpretieren, was wir wollen. Und wenn wir uns einmal für eine Meinung entschieden haben, dann beharren wir auch ein bisschen darauf. Ja? Und dann suchen wir, und so ist unser Gehirn gemacht, immer nach den Informationen, die unsere Meinung bestätigen. Und Dinge, die uns widersprechen, die versuchen wir ein bisschen auszugrenzen, alleine um auch zurechtzukommen. Ja? Weil es fällt uns schwer, uns permanent zu ändern. Aber genau das müssen wir jetzt tun. Und das lernen wir weder in der Schule, noch wirklich in der Universität. Das heißt, früher, wenn man etwas Neues lernte, dann war es 4, 5, 6, 7 Jahre, wurde es in der Bildung dann vermittelt als Kompetenz. Ja. Heute, das haben wir bei Corona gesehen, wir haben immer noch keine richtige Digitalausbildung. Ja. Also die ganz Jungen jetzt schon. Ja. Aber ich sag mal, die Hälfte der Bevölkerung hat nie eine Ausbildung genossen, wie man mit der digitalen Welt oder mit der künstlichen Intelligenz umgeht.
Ja.
Und das schafft Ängste. Ja.
Das schafft Ängste.
Dinge, die ich nicht ganz. Ja.
Bitte, Entschuldigung.
Nee, also, und das trifft alle Bereiche. Ja. Wenn ich mich jetzt sozusagen. Das heißt, ich verstehe das Digitale nicht, wenn ich wie früher über etwas lese oder mir Bedienungsanleitungen angucke, sondern wirklich nur, wenn ich damit umgehe. Jetzt ist ja im Moment ChatGPT in aller Munde. Ich kann 20 Bücher über ChatGPT lesen und verstehe kein Wort, ja, wenn ich es nicht selber ausprobiere.
Genau.
Und all die Leute, die es jetzt ausprobieren, werden natürlich direkt sehen, also gibt's ja gar nicht, ist ja unfassbar. Ist ja eine Bibliothek in der Westentasche. Genau. Ich kann ja alles fragen. Und dann beginnt eine unglaubliche Veränderung, ja. Aber all die es nicht mitmachen,
die bleiben auf der Strecke, oder?
Die bleiben leider auf der Strecke, ja. Und das gilt ja, wir beide gucken ja in besonderer Weise auf die Gesundheitsfachberufe. Ja. Und deshalb habe ich ja auch in unserem Gespräch jetzt eben verschiedene Hüte auf. Also einmal bin ich Wissenschaftler, einmal bin ich Vermögensforscher. Das spielt jetzt hier weniger eine Rolle als die Perspektive, die ich als Präsident der Optadata Zukunftsstiftung vertrete. Wir wollen die Kenntnis und die Systemrelevanz der Gesundheitsfachberufe stärken. Und deshalb machen wir zu allen Gesundheitsfachberufen Studien. Wir haben eine gemacht über die Pflege, eine ganz große. Wir haben eine Studie gemacht über die Babyboomer und Babyboomer, wie die mit Pflege umgehen. Vor ein paar Wochen haben wir eine große Rettungsstudie hervorgebracht mit 4000 Menschen, Rettungskräften, die mitgemacht haben. Ja, gerade arbeiten wir an einer Studie über Physiotherapeuten und Therapeutinnen. Es kommt bald eine Studie zu Sanitätshäusern. Es kommt eine Studie über Hörakustikerinnen und Hörakustiker und so weiter. Ja, weil die Gesellschaft nicht verstanden hat, dass die Gesundheitsfachberufe, ja, die man nur im Notfall wahrnimmt, wie wir bei Corona gesehen haben, eine extrem wichtige Bedeutung für unser Überleben haben, gerade vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft. Also das ist so ein bisschen die Perspektive, über die wir jetzt reden und wo wir beide ja auch versuchen, etwas Gutes zu vermitteln.
Gutes, genau. Und Thomas, jetzt hast du so wirklich einen tollen Einblick gegeben. Vielleicht denkt jetzt die ein oder andere zu, der ein oder andere Zuhörende, Zuhörerin, oh mein Gott, wo kann ich denn das jetzt abgreifen, wenn ich jetzt mal die Studie über Babyboomer zum Beispiel, wenn ich darauf zurückgreifen will, ist das öffentlich? Muss man sich da irgendwie anmelden dazu? Oder wie könnte man jetzt die Ergebnisse dieser Studie bekommen?
Also das ganz einfach und kostenlos. Das ist, wenn man über die Optadata Zukunftsstiftung geht, auf der Homepage, gibt man einfach ein. Ich glaube, da muss man noch die E-Mail-Adresse angeben. Ja, aber ansonsten kriegt man alles zugeschickt. Oder kann das meiste da lesen. Also alle Studien, alles, was wir machen, kann man da sehen. Und natürlich auch jetzt bei mir und über die Stiftung über LinkedIn. Also wer bei LinkedIn meinen Namen abgeht, der kriegt auch dauernd Updates, ja, und kleine Vorträge. Das ist selbstverständlich, da wir eine GmbH sind und in erster Linie gemeinnützig, steht das allen zur Verfügung. Das ist ja auch der Sinn. Also das und natürlich, das klingt jetzt natürlich dann wieder etwas marketingmäßig, in dem Buch Aus der Zukunft lernen.
Ja, klar. Wir werden übrigens, das wisst ihr ja, die ihr zuhört, alle Daten eingeben unten in den Shownotes, sodass ihr dann auch direkt die Verbindung habt und euch da einklicken könnt, ne? Gut. Du, ich würde gerne nochmal, Thomas, auf einen ganz, ganz wichtigen Begriff eingehen, den du verwendest. Das ist, glaube ich, ein eigenkreierter, dass du sagst Mindset, Konkretik als Mindset. Ich finde es sehr spannend. Ist auch mein Impuls. Aber vielleicht magst du kurz dazu noch zwei, drei Impulse geben. Was verstehst du darunter?
Ja, Konkretik als also Mindset. Die Konkretik, die Concretics mit dem Begriff, den ich da irgendwann mal geprägt habe, bin ich jetzt seit 10 Jahren unterwegs. Mhm. Was dahinter steht, ist, seit 5000 Jahren werden wir überflutet mit Ethik. Die ist ja toll, Moral ist ja alles ganz wichtig, ja. Aber es ist immer ein Ideal. Ja, wir wollen das, macht doch bitte das, ja, nehmt doch Rücksicht aufeinander, seid doch friedlich, ja, und so weiter. Und die Welt ist voller, Krieg, voller Zerrüttung und Auseinandersetzung. Natürlich auch gibt's tolle Dinge, ja, keine Frage. Mhm. Und da hatte ich irgendwann, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, die Schnauze voll. Und dann habe ich für mich gesagt, pass auf, auch für mein eigenes Leben im Umgang mit meiner Familie, mit Freunden und allen, was ist denn ethisch? Was ist eigentlich gut? Und da wurde mir klar, das Gute ist nur das, was ich gut gemacht habe. Nicht das, was ich plane. Ich möchte ein besserer Mensch werden. Ja, muss ich erst besser werden, ehe ich was Gutes gemacht habe. Die Überlegung alleine, und wir kennen das ja Silvester, da wollen alle gut werden. Ja, oder wollen abnehmen, zunehmen, Sport machen, weniger essen, etc. Genau. Im Februar ist die Nummer vorbei. Ja? Also dann wurde mir klar, es geht mir um das Konkretische. Das heißt, das Ethische ist für mich nur das Umgesetzte, das Gemachte. Im Buch schreibe ich auch ein Kapitel darüber, da sage ich gesagt, getan. Im Lateinischen, ist ja meine alte Welt, dictum factum. Nur das Umgesetzte ist das Gute. Alles andere ist Quatscherei. Ja? Deshalb glaube ich auch nicht so sehr an Ethikräte, auch wenn die wissenschaftlich sozusagen als Reflexionsinstitution wichtig sind. Aber in einer Gesellschaft zählt nur das Gelöste, ja. Und ich kann ja Jahrzehnte über Demografie reden oder über Ökologie, und da sind wir wieder aus der Zukunft lernen. Nichts ist konkrete, vieles ist konkretisch passiert, aber wirkliche Probleme sind nicht gelöst. Noch nicht mal die Rente. Weil heute arbeiten die Menschen, leben 30 Jahre länger. Also braucht man ein anderes System. Und so habe ich die Konkretik über viele Jahre entwickelt, weil ich halte wenig davon, eine Idee zu haben und die am nächsten Tag bei LinkedIn rauszuhauen, ja, und noch gar nicht wissen, worum es geht, oder direkt eine Marketingkampagne machen. So habe ich es in mehreren Büchern erwähnt. Jetzt schreibe ich tatsächlich, aber ich kann erst im Mai beginnen, das eigentliche Werk dazu. Ja, aber man kann schon, es sind schon ein paar Dinge auf der Strecke. Ich gebe ein Beispiel. Der von vielen verehrte Barack Obama, der hat damals einen Nobelpreis bekommen. Und da waren wir ja auch alle total und berechtigt fasziniert, wahrscheinlich die meisten. Ja, so, aber der hat einen Nobelpreis bekommen für Frieden und ein paar andere Dinge. Aber das waren Versprechen an die Zukunft und nicht für das, was er schon geleistet hatte. Und das ist für mich nicht richtig. Ja, man sollte Preise bekommen für das, was man getan hat. Und damals war es auch so, das Nobelpreiskomitee in Stockholm hatte wirklich Reputations- und PR-Sorgen. Und dann haben sie einfach den Preis an jemanden gegeben, der berühmteste Mensch der Welt war. Ja. Es ist alles machbar, auch legitim oder legal. Aber wenn wir jetzt nicht langsam merken, wo der Hammer hängt.
Ja, stimmt.
Und wie uns auch die Politik, ja, die reden ja am Ende doch alles das Gleiche und versprechen irgendetwas für ihre Klientel. Dass die Politikerinnen und Politiker, die meisten jedenfalls, ein ernsthaftes Bemühen haben, nehme ich denen absolut ab. Ich kenne ja auch viele, ja. Aber die meisten scheinen mir doch jetzt überfordert zu sein, weil die Lösungen sind sehr selten. Man hat den Eindruck, die Probleme werden immer mehr, ja, und die werden dann bürokratisch so langsam abgearbeitet. Aber es kommen immer neue dazu. Deshalb glaube ich, wir brauchen, der Bundespräsident Herzog hat mal von einem Ruck gesprochen. Da haben sich alle gefreut, auch alle Medien. Ja. Und die Konkretik ist sozusagen ein Konzept, wie man den Ruck auch umsetzen kann. Weil der Ruck alleine reicht nicht. Ja, wir müssen uns selbst verändern. Wir können nicht warten, bis es andere tun. Das heißt, die Konkretik ist erstmal ein Programm für einen selbst. So, da könnte ich natürlich Tage drüber reden, aber.
Ja, wollen wir auch konkreter werden übrigens. Du hast ja unter anderem einen Zukunftskompass kreiert und auch, und das ist ja Teil, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Workshop zum Thema Pre-Thinking the Future, also die Zukunft vordenken, zu dem wir auch was kreieren werden gemeinsam. Das haben wir schon besprochen, das werden wir dann zu anderer Zeit mitteilen. Was ist ungefähr Tenor dieses Workshops? Das geht auch in die Richtung, die du eben gesagt hast, dass man bei sich beginnt, richtig? Bei sich, in seinem kleiner Welt, in seinem Team und so weiter, ne?
Absolut. Also man muss ja heute auf Dinge aufmerksam machen. Die Struktur dieses Workshops, damit es auch jeder selber machen kann, steht in dem Buch aus der Zukunft lernen drin. Ja. Als Grundform. Weil wir sind kein Unternehmen und bauen eine Marke auf und wollen die dann nachher sozusagen meiststeigernd verkaufen. Ja, wir wollen Leute ermutigen und enthusiasmieren, etwas zu tun. Natürlich geben wir darüber auch Seminare, und bei großen Firmen nehmen wir auch Geld. Gar keine Frage. Ja? Aber das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Pre-thinking the futures heißt, die Zukunft vorausdenken. Ja? Und das kann man auch fürs eigene Leben tun. Damit beginnt man. Und das ist auch der Zukunftskompass, von dem du sprachst. Wir stellen für alle Lebensbereiche Menschen Fragen, die aber erst in 10 Jahren beginnen. Die haben mit dem Beruf zu tun, mit der Privatsphäre, mit der mit der Altersvorstellung, mit privaten Hobbys, mit Talenten, mit ganz vielen Bereichen. Wie gehe ich mit den Generationen? Wie gehe ich mit den Kindern um, etc.? So, wir entwerfen sozusagen im Pre-Thinking the Futures, im Deutschen hört sich das doof an, ja, deshalb haben wir diesen englischen Begriff genommen. Aber es heißt, im Prinzip ist es die eigene Zukunft vorausdenken. Das kann man natürlich als Individuum und dann auch als Unternehmen, Ja, wir haben solche Kurse auch schon mit Pflegekräften gemacht, einer Universitätsklinik und so weiter. Es ist ganz basal oder heißt ganz einfach, ja, dass man sich selber fragt, wo will ich eigentlich hin? Und viele dieser Interviews haben auch dann sozusagen als Resultat, dass einige sagen, mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ich eigentlich was anderes wollte oder dass ich mir das habe so lange gefallen lassen.
Ja.
Und so weiter. Also man kommt zu, es ist im Grunde ein Navigationssystem fürs eigene Leben, was natürlich nicht standardisierbar ist. Jeder hat da sein Einzelnes. Ja, ich glaube nichts, genau wie diese ganzen Bücher, wie werde ich reich, halte ich alles für Unzucht mit Abhängigen. Ja, ja warum? Ja. Weil jeder ist anders oder jede. Ja, und da muss man schon seinen eigenen Weg finden. Gerade in Zeiten, in denen sich um uns herum alles ändert.
Ja, das ist ja auch, Entschuldigung, dazu, wie werde ich reich? Das ist ja auch erstmal eine philosophische Frage, kann das ja auch sein. Was verstehe ich unter Reichtum? Einerseits natürlich gewisse Werte, die man hat, damit man nehmen kann. Aber Reichtum ist ja auch mehr als rein Geld oder Werte. Und alleine darüber ließen sich ja schon philosophieren, oder?
Ja, auch da haben wir ja eine Wissenschaft, Vermögenskulturforschung und Vermögensbücher. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Ja. Die würde jetzt nur verwirren.
Ja, ja, die wollen wir nicht aufmachen. Aber wir merken schon, in dem Moment, wo wir sprechen, Thomas, und das habe ich auch gemerkt beim Lesen deines Buches, ich habe es noch nicht endgültig durch, weil ja, man ist ja overloaded mit so vielen Informationen, mit allem. Beim Austausch mit deinen Mitarbeiterinnen gestern hatten wir einen Austausch über den Workshop, den ihr da macht, habe ich gemerkt, das ist so viel und das ist so, so spannend und dich natürlich auch erleben zu dürfen. Da gibt es mehr als nur 30, 40 Minuten Podcast. Das haben wir ja auch vor, Thomas. Wir wollen ja was gemeinsam auf den Weg bringen. Und insofern wäre jetzt meine Frage auch nochmal an dich. Du hast das heute schon ganz toll gesagt in den ganzen Ausführungen, aber hast du eine Botschaft an die Zuhörenden da draußen? Ein, zwei Botschaften, wo du sagst, Mensch, achte darauf. Ich meine, es klingt immer so blöd, ne? Aber was würdest du empfehlen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten und da reinzusteigen sozusagen?
Ja, also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber die einfachste ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man sich mal in aller Ruhe hinsetzt, jeder, egal in welchem Alter, ob mit 17 oder mit 82, wenn man einfach sagt, wo will ich in 10 Jahren sein, aber nicht die Verlängerung des Lebens weiterdenken, sondern sagen, was wäre das Optimale, was ich in 10 Jahren tun will? Ja, ja, was ganz anderes kann es sein, ja. Da kann der Feuerwehrmann sagen, ich möchte Formel-1-Weltmeister sein, ja. Oder die Pflegekraft kann sagen, ich möchte sozusagen ein eigenes Hotel haben, irgendwo in Las Vegas. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Man soll mal spinnen.
Ich möchte die Welt tanzen.
Guck mal, was ist in dir drin? Was willst du überhaupt?
Ja, genau.
Unabhängig von deinem Leben. So, und wenn man sich die Frage gestellt hat und richtig spinnen, fantasieren. Dann sollte man sich vielleicht die Frage stellen, was denkt meine Partnerin oder mein Partner über diese Idee? Ja? Mhm. Und sich das vorstellen. Und dann überlegt man, was denkt denn mein Umfeld, meine Arbeitskolleginnen und Kollegen darüber? Ja? Die meisten werden sagen, ja, die tickt ja nicht mehr sauber oder der, etc. Mhm. Und dann sollte man sich jemand überlegen, der einen vielleicht nicht so mag, ja, und überlegen, was denkt denn die Person? Aber alles im eigenen Gehirn.
Der einem nicht so mag, warum das jetzt? Um andere Impulse zu bekommen oder eine Person?
Ja, um auch eine negative Sicht zu haben. Ja.
Ja.
Ich kenne auch Leute, die in 10 Jahren natürlich dann darüber nachdenken, was wäre, wenn sie Krebs haben. Ja. Und solche Gedanken auch an den Tod helfen am Ende, das Leben besser wahrzunehmen und mehr zu genießen.
Ja.
Ja, das ist der Sinn. Und das kann ich nur jedem Einzelnen mal für sich empfehlen. Und da passiert was im Gehirn. Und es passiert was in der Seele. Und weil es auch mit der, reicht vielleicht, um mich zu verwirren. Ich glaube, das sind die ersten Übungen, die man ohne, nur Zeit braucht man dazu. Ja. Und ein bisschen Zeit? Ruhe. Und wenn jemand sagt, pass auf, ich habe überhaupt keine Zeit, Ich kann mir solche Gedanken nicht machen. Oder kenne ich auch Leute, die sagen, ich kann mich gar nicht so lange konzentrieren, weil ich kann auch gar kein Buch mehr lesen. Dann hat man schon ganz tolle Ergebnisse. Ne?
Ja, das ist genau.
Ne? Dann weiß man, da an der einen Stelle ist vielleicht schon ADHS oder was der Teufel sein kann.
Und das ist ja auch die Frage, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld und so weiter, ist immer meistens eine Ausrede und dann ist die Priorität eine andere. So darf man das auch sehen.
Bei kein Geld, da kenne ich Schicksalsschläge, Erkrankungen, ja, die sind aber bei keine Zeit, wenn das ist eine Entscheidung. Und das ist vielleicht noch meine letzte Botschaft. Die Zukunft von uns allen gemeinsam oder die Zukünfte von jedem oder jeder Einzelnen ist das Ergebnis unseres Handelns. Das kommt nicht wie ein Tsunami über uns. Und was jetzt gerade bei uns in Deutschland passiert, ist das Ergebnis des Handelns von 82 Millionen Menschen inklusive Politik und Parteien. Ja, und das, was in der Ukraine passiert und in Russland und in Palästina, ist das Ergebnis des Handelns. Ja, das da ist kein Teufel oder kein Maniac unterwegs als Menschen schon. Das sollte man mal reflektieren. Ja, weil wir tun immer so, als seien wir Touristen im Leben und die Bösen machen die unfassbar chaotisch Negatives. Ja, aber wir alle haben eine Meinung. Wir alle können, wir brauchen ja nur die letzte Bundestagswahl sehen. Ja, im Grunde haben 50% schon mal nicht mitgewählt.
Genau.
Und dann muss man sehen, wer wählt noch. Dann dürfen noch bis 18 nicht wählen. Ja, im Grunde wird die Wahrnehmung von Verantwortung und Entscheidung nehmen am Ende nur 40 oder 35% unserer Bevölkerung wahr. Ja, dann kann ich mich nicht wundern, wenn da etwas passiert, was ich nicht will. Ja, und eins ist auch klar, wenn sich die Mehrheit oder viele sich nicht beteiligen, bekommen bestimmte außerordentliche Positionen links und rechts eine ganz besondere Bedeutung. Hier kann sich keiner rausreden. Und wer sich rausreden will, der versteht nicht, wie Gemeinschaft funktioniert.
Das war noch auch ein wichtiger Appell nochmal an die Gesellschaft im Allgemeinen. Und die Gesellschaft sind wir ja alle, jede einzelne von uns. Und ich muss sagen, Thomas, die Zeit ist ja verflogen, wie im Fluge, wie man so schön sagt. Und wir könnten jetzt noch natürlich weitersprechen. Du hast aber den nächsten Termin.
Ja, und die anderen haben was zu tun.
Die anderen haben auch was zu tun.
Genau.
Ist super, super spannend, sich mit dir zu unterhalten und deine Impulse aufzunehmen. Und ich würde schon mal gerne einen kleinen Ausblick geben. Am 19.09. ist ja wieder mein drittes Event dieses Jahr im Hotelhafen Hamburg. Da wirst du auch wertvolle Impulse in diese Richtung geben. Und wir werden uns genau auch mit diesen Themen unter anderem beschäftigen. Und Thomas, wir planen ja auch weitere Dinge wie Zukunftsworkshop und so weiter. Da werden wir euch dann zeitnah, sobald wir da einig sind und auch Termine haben, darüber informieren.
Veronika. Umsetzen. Jetzt haben wir nur geredet, aber wir wollen umsetzen.
Wir setzen um, wir sind ja schon dabei.
Ja, sehr gut. Ich danke dir.
Ich danke dir, Thomas. Wir sehen uns morgen beim Zukunftstag.
Super.
Und ich wünsche euch allen eine gute Woche. Nehmt die Impulse mit. Setzt euch vielleicht wirklich mal in Ruhe hin und stellt euch diese Fragen. Die waren so wertvoll, so hilfreich. Und tauscht euch gerne auch mit eurer Familie, wie Thomas gesagt hat, Lebenspartner, Lebenspartnerin oder auch mit anderen darüber aus. Ich danke dir herzlich, Thomas, und freue mich auf unser nächstes Wiedersehen.
Von Herzen Dank und auch natürlich Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.